Amen. So, da ist die Geschichte von einem Mann gewesen. Er ist ein Geschäftsmann und er ist auf Geschäftsreise gewesen. Er muss eine Nacht außerhalb der Stadt, außerhalb von seiner Frau und Familie übernachten. Er geht dort in ein Hotel und in diesem Hotel abends an der Bar trifft er eine Frau, die ihm einlädt, die ihm schöne Augen macht und ihn einlädt, am Abend zu ihm, zu ihr auf das Zimmer zu kommen, ihn dort zu treffen. Der Mann nimmt diese Einladung an. Und was er nicht weiß, ist, dass nachdem er in dieses Hotelzimmer geht, hinter der Tür warten zwei Männer und es war ein Trick, es war ein Plan. Sie knebeln diesen Mann, schlagen ihn und es dauert nicht lang, sie fordern ein Lösegeld von seiner Frau. Die Frau bekommt die Nachricht mit, sie weiß nicht, was im Vorfeld abgelaufen ist, aber sie hört nur meinen Mann. Er ist entführt worden, er ist festgehalten, Leute fordern dieses Lösegeld und sie ist bereit, sie versucht die Summe aufzubringen und sie bezahlt diese Summe. Was sie aber nicht weiß, ist, dass in der Zwischenzeit diese Erpresser haben ihn so schwer geschlagen, so schwer gefoltert, dass der Mann gestorben ist. So, hier ist diese Lösegeldzahlung, dieses Lösegeld, was bezahlt worden ist, aber unglücklicherweise hat der Mann niemals die Gelegenheit gehabt, das Leben von einem Erlösten zu leben. Und offensichtlich, vielleicht Dinge hätten sich geändert in seinem Fall oder von seinem Verhalten. Aber der Grund, warum ich diese Geschichte erzähle, ist, weil die Bibel sagt uns, dass Jesus ein Lösegeld bezahlt hat. Jesus hat einen Preis bezahlt und wir, die wir leben, könnten es verpassen, das Leben eines Erlösten zu leben. Der Mann hatte nicht mehr die Gelegenheit, er war tot und obwohl das Lösegeld bezahlt war, konnte er nicht leben, das Leben eines Erlösten. Jesus hat den Preis für unsere Sünde bezahlt. Er hat das volle Lösegeld bezahlt, auf das du und ich, auf das wir das Leben eines Erlösten leben können. Und das sollten wir tun. In unserem Text, Matthäus 20, Vers 28, da heißt es, gleich wie der Sohn des Menschen nicht gekommen ist, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als ein Lösegeld für viele. Vater, wir sind so dankbar heute Abend für heute Morgen für dein großes Opfer, das du gebracht hast, um uns zu erlösen. Wir sind so dankbar, Herr, dass du uns, Gott, Herr, Verständnis, Offenbarung gibst. Heute Morgen, Herr, wir möchten in diesem Sieg, in diesem Segen leben. Ich bitte dich, Herr, lass dein Wort heute Morgen hineinsprechen, zu jedem Einzelnen Ermutigung bringen, Herr. Und zeig uns heute Morgen, bring uns an diesen Altar, zeig uns Gelegenheiten, wie wir mit unserem Leben dich verherrlichen können und das Leben eines Erlösten leben können. In Jesu Namen, Amen.
Amen.
Amen. Ich möchte als erstes mit dir über die Entführung sprechen. In unserem Text, der Hintergrund ist Jesus, er ist dort mit den Jüngern zusammen und an einigen Stellen, die Bibel sagt dreimal, er kündigt seinen Jüngern zuvor an, dass er gehen wird, dass er überliefert wird und dass er zu Tode verurteilt wird, dass er sterben und begraben würde, aber dass er auferstehen würde. In Markus 10, Vers 33 ist eine Parallelstelle zu dem Text, den wir gelesen haben. Da heißt es, sie gingen hinauf nach Jerusalem und der Sohn des Menschen wird den Hohenpriestern und den Schriftgelehrten überliefert werden. Sie werden ihn zu Tode verurteilen und ihn den Nationen überliefern. Und sie werden ihn verspotten, ihn geißeln, ihn anspeien und ihn töten. Und nach drei Tagen wird er auferstehen. So, die Szene, die wir hier betrachten, den Text, den wir hier lesen, hier ist das Bild. Und Jesus, er sagt seinen Jüngern, was passieren wird. Jesus weiß, sie werden ihn dort ans Kreuz nageln. Er weiß, er wird sterben müssen. Aber er weiß auch, dass er auferstehen wird. So, überleg für einen Moment, wenn ich dir sagen würde, hey, morgen werde ich sterben. Morgen werde ich hingerichtet werden. Oder in den nächsten Tagen würde ich sterben, würde hingerichtet werden. Was wäre deine Reaktion? Die Bibel sagt, die Jünger, sie kommen zu Jesus und sie reagieren und sie sagen, hey Jesus, lass mich zu deiner Rechten sitzen, lass mich zu deiner Linken sitzen. Es ist so interessant, hier in diesem Text, Jesus erzählt ihnen, was passiert wird. Er wird sterben, aber irgendwo sie überhören es und was sie sehen ist nur, sie haben die Erwartung, Jesus baut ein Königreich auf dieser Erde auf und was sie nur sehen können, was ihre Hoffnung, ihr Fokus ist, ist, Moment, aber lass mich einen Platz neben dir haben. Lass mich einen Platz von Autorität, von Einfluss haben. Und sie verpassen, was Jesus hier gesagt hat, sind mit sich selbst scheinbar beschäftigt. Eine andere Zeit, Jesus in Markus Kapitel 9, das ist ein Kapitel zuvor, Jesus erzählt ihnen zum zweiten Mal, dass er sterben würde. Und die Bibel sagt, drei Verse später, in Markus 9, Vers 33, bloß drei Verse später, sie sind auf dem Weg nach Kapernaum und sie reden miteinander und Jesus fragt sie, was habt ihr auf dem Weg miteinander verhandelt? Sie schwiegen, weil sie haben sich untereinander besprochen, wer der Größte sei. So, hier sind die Jünger und in ihrem Kopf, in ihren Gedanken geht es darum, Moment, wer ist der Größte? Moment, was für einen Platz, was für einen Vorteil kann ich durch meine Beziehung mit Jesus erreichen? Welchen Platz von Einfluss, Autorität in seinem Königreich kann ich haben? Unser Text zeigt uns, dass hier offensichtlich die Vision und das Denken von den Jüngern irgendwo beeinflusst war, um nicht zu sagen, dass es entführt worden ist. Und alles, was sie sehen konnten, hatte zu tun mit dem Platz, mit der Position, die sie haben würden. Was springt für mich dabei raus? Jesus, in diesem gleichen Kontext von unserem Text, er sagt, dass die Herrscher sich als Herren aufspielen, dass sie Größe und Macht missbrauchen würden. Und er sagt, hey, das soll so nicht unter euch sein. Und ich versuche dir einfach nur einen Hintergrund zu geben, weil was wir sehen in unserem Text ist, dass die Gedanken, der Blick und die Vision von den Jüngern, er ist entführt worden. Anstatt zu sehen, was Jesus sieht, ist er abgelenkt worden und sie sind nur damit beschäftigt, was springt für mich dabei raus? Welchen Vorteil kann ich haben? Die Bibel zeigt uns, dass andere Dinge unsere Gedanken ablenken können, entführen können durch unsere eigenen Interessen, unsere Selbstsucht. Wie gesagt, wenn wir nicht vorsichtig sind, dann können wir von unserer eigenen Lust fortgezogen werden, in Jakobus 1, 14. Ein jeder wird aber versucht, wenn er von seiner eigenen Lust fortgezogen und gelockt wird. Und die Bibel sagt, das Resultat davon ist Sünde und später es führt zum Tod. So, Versuchungen haben das Potenzial, deinen Blick, deine Aufmerksamkeit wegzunehmen auf etwas anderes als das, was Gott hat für dich und für dein Leben. Jesus sagt, ich bin nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen. Jesus sagt, ich bin gekommen, um mein Leben zu geben als ein Lösegeld. Aber hier die Jünger in unserem Text, ihr Blick ist nicht, Moment, wie kann ich ein Segen sein, sondern was springt für mich dabei raus? Wenn Lust in deinem Leben ist und du versuchst, diese Lust außerhalb des Willen Gottes zu stillen, dann kannst du Gefahr laufen, dass deine Lust dich an Plätze zieht, wo du gefangen oder gebunden wirst und im schlimmsten Fall Sünde den Tod gebiert. Die Bibel sagt auch, dass unsere Gefühle und unsere Emotionen haben das Potenzial, uns an Plätze zu bringen, uns wegzuziehen an Plätze, an die wir nicht wollen. Die Top 10 Emotionen oder ein paar von diesen Emotionen sind Liebe, ist Furcht, Verlangen, Zorn oder Wut, es ist Freude, es ist Hass. Die Bibel sagt, eines der ersten Gefühle, die wir in der Bibel finden, ist Scham. Adam und Eva, das erste Gefühl, was dort ausgedrückt wird, ist, hey, wir schämen uns, wir haben etwas Falsches getan. Zu den stärksten Gefühlen, die die Bibel beschreibt, gehört Furcht, Zorn, Sorge und Freude. Nummer 1 Gefühl, was du in manchen Statistiken findest, ist fröhlich sein. Weißt du, Leute suchen nach das, was sie glücklich macht, suchen nach etwas, was ihnen Freude bringt. Das reinste Gefühl, was wir in der Bibel beschrieben finden, ist Liebe. Da ist ein Unterschied zwischen Gefühlen und Emotionen. Und hat gesagt, während Gefühle werden bewusst erlebt, Emotionen, bewusst oder unterbewusst, manifestieren sich. Wir sprechen von Gefühlen wie Ärger und Wut. Und ich spreche davon, Jesus war zornig. Jesus war sauer auf manche Dinge. Und die Bibel spricht von einem heiligen Zorn. Aber ich spreche davon, wenn unser Zorn uns so vereinnimmt, dass er uns an Plätze bringt, die uns in Gefahr bringen. Ich spreche davon, dass wenn das Verlangen nach Erfüllung oder das Verlangen nach Liebe uns an Plätze bringt, wo wir in Sünde fallen, uns gefangen nimmt, gebunden nimmt. Ich spreche von Gefühlen wie Traurigkeit, die Menschen in eine Einsamkeit bringen oder in Depression führen und Menschen, die frei sein könnten, Freude und den Sieg haben könnten, gebunden sind, wie entführt und eingesperrt und geknebelt sind durch Emotionen in ihrem Leben. Verachtungen oder Ablehnungen, Hass oder Eifersucht, Neid oder Reue, selbst Verzweiflung und Enttäuschung oder Zufriedenheit und Erfolg. All diese Dinge können, wenn sie außerhalb der Balance sind, können Menschen gefangen nehmen und gefährlich werden. So Position, Einfluss, die Bibel zeigt uns, sie können Menschen in die Irre führen. Versuchungen, unsere Lust kann uns gefangen nehmen. Gefühle und Emotionen können uns beherrschen. Aber auch unser Denken, unsere Denkweise ist gefährdet, wie soll ich sagen, irgendwo in die falsche Richtung gelenkt zu werden oder, um im Bild zu bleiben, entführt zu werden. Jemand hat mal gesagt, das Pult, das der Satan benutzt, sind Medien. Heute Morgen, ich spreche über dieses Pult und ich predige das Wort Gottes. Satan hat ebenfalls ein Pult, über das er predigt, und sein Pult sind Medien. Und sein Vorsatz ist es, Menschen wegzuziehen. Sein Ziel ist es, Menschen wegzubringen, und er predigt weltliche Philosophien über die Medien und Leute glauben. Er predigt weltliche Lehren, er predigt irgendwelche Theorien, er predigt moderne Ideen, er predigt alles, was Anti-Bibel ist, und Leute gehen dafür. Leute kaufen es und Leute lassen sich irgendwo da gefangen nehmen. Satan, wenn er über sein Pult Medien predigt, er predigt alles, was gottlos ist. Godless, weniger von Gott. Und das ist sein Ziel. Die Bibel sagt in 2. Timotheus 4, Vers 4, sie werden die Ohren von der Wahrheit abkehren und zu Fabeln sich hinwenden. Was sage ich heute Morgen? Das sind Dinge, die deine Gedanken gefangen nehmen können, deine Gedanken wegziehen können. Und es ist der Vorsatz vom Feind. Ich sage dir heute, viele Ehen sind, sind bestohlen durch den Teufel. Sind gefangen genommen worden durch Unzucht, durch Unreinheit, durch Pornografie. Und manche Menschen denken, oh Mann, es bringt Erfüllung meiner Ehe. Und die Wahrheit ist, der Feind, er lenkt sie ab und zerstört Ehen durch solche Dinge. Ehe an sich. Weißt du, wer weiß, Ehe ist Gottes Erfindung. Ein Mann, eine Frau kommen zusammen und sie bilden die Grundlage für eine Familie. Das ist, wo Gott seinen Segen hinbefohlen hat. Aber heutzutage, weißt du, die Denkweise ist so entführt, hey, Mann und Mann ist Ehe, Frau und Frau ist Ehe. Hey, es gibt Teile in der Welt, wo Menschen einen Baum heiraten und sie nennen es Ehe. Ich spreche davon, dass etwas entführt ist, eine Denkweise, und manche Leute denken, hey, was ist dabei? Das ist okay. Wenn jemand einen Baum liebt und den Baum heiraten will oder seine Katze heiraten will, lass ihn. Ich spreche davon, eine Denkweise, die geraubt wird. Familien, das Bild von Familie und Rollen gestohlen. Kinder in der Bibel, im Alten Testament, im Daniel. Das ist so erstaunlich. Nebukadnezar. Er nimmt dort die Jugend und er lässt sie heraus entführen von Israel, bringt sie nach Babylon. Und eins der ersten Dinge, die er tut, ist, er fängt an, dort alle Referenzen, die zu Gott führen, zu verwischen. Mit anderen Worten, sie gefangen zu nehmen, aber nicht nur mit dem Ziel, hey, weg von Gott, sondern alles abzuwischen. Daniel, der Name, was so viel bedeutet wie Gott hat Recht, also er bekommt einen Namen von einem babylonischen Gott. Hanania, Gott erbarmt sich. Misael, wer Gott ist. Asaja, der Herr hat geholfen. All diese Referenzen werden überschrieben und sie bekommen Namen von babylonischen Göttern. Weil das, was der Feind versucht, ist auch heute, unsere Kinder wegzuziehen. Das Denken, das Verstehen von unseren Kindern, die Sichtweise von unseren Kindern zu entführen. Wie macht er das? TikTok. Wie macht er das? Snapchat. Wie macht er das? Instagram. Und all diese Influencer, wie sie heißen, sie influenzen unsere Kinder, influenzen unsere Generation, geben ihnen eine bestimmte Sichtweise, Denkweise. Wenn du nicht so aussiehst, hey, dann bist du es nicht. Wenn du das nicht hast, dann stehst du irgendwo hinten an. Und unsere Generation, sie glauben es und sie werden entführt, ihre Gedanken werden entführt. Paulus hat in 1. Korinther 6, 12 gesagt, alles ist erlaubt, aber nicht alles frommt. Alles ist mir erlaubt, aber ich will mich von nichts beherrschen lassen. Also heute Morgen, mein Punkt ist einfach. Wir können, oder unsere Denkweise kann entführt werden und unser Blick könnte auf das gehen, was uns dient. Unsere Verlangen, unsere Emotionen, unsere Lüste, vielleicht der Platz, den wir uns wünschen, Position. Und alles, was wir sehen können, ist nur, was springt für mich dabei raus? Wie kann ich mich und mir und meinen Bedürfnissen genug tun? Wir tappen dort in diese Falle von Selbstsucht und wir verpassen, dass wir erlöst sind durch Jesus Christus für einen größeren Vorsatz als uns selbst. Die Illustration am Anfang, die ich gebraucht habe, hier ist ein Mann und er ist entführt worden und er ist nicht mehr frei, sein Leben zu leben. Tatsächlich, er stirbt dort an dem Platz, wo sie ihn hin entführt haben. Aber Jesus Christus, er möchte uns frei machen von egal, was der Feind oder wo der Feind uns entführt hat. Lasst uns für einen Moment über das Lösegeld sprechen. In unserem Text, die Bibel sagt, Jesus hatte einen Fokus. Jesus, er wusste, wozu er auf diese Erde gekommen ist. Die Bibel sagt, sein Vorsatz war, nicht um bedient zu werden, sondern um zu dienen, sein Leben zu geben als ein Lösegeld für viele. Hier ist Gott im Fleisch. Und er kommt nicht und sagt, Moment, ich bin der König der Könige, der Herr der Herren, ich bin der Schöpfer des Universums, dient mir, wasch meine Füße. Sondern er kommt und er gürtet sich und er wäscht die Füße. Er kommt und sagt nicht, hey, bedien mich, sondern er sagt, ich bin gekommen, um zu dienen, Menschen zu heilen, Menschen zu helfen, Menschen zu ermutigen, Menschen zu erbauen. Die Bibel sagt, so weit, dass er bereit ist, bewusst sein Leben zu geben als ein Lösegeld für viele. Cambridge Dictionary, das Wörterbuch, es sagt, es beschreibt dieses Wort Lösegeld und den Gedanken davon als ein großer Betrag von Geld, der verlangt wird, um jemanden, der als Gefangengenommener, als jemand, der gefangen genommen worden ist, zu befreien. Ein Lösegeld wird bezahlt für jemanden, der gefangen ist und du willst ihn auslösen und ein Lösegeld wird fällig. Manche Leute sind bereit, ein Lösegeld zu bezahlen für ein Tier, das irgendwo entführt worden ist. Die Bibel beschreibt dieses Wort Lösegeld als Erlösung oder ein Lösegeld. Es beschreibt der Betrag, der für einen Sklaven oder einen Gefangenen bezahlt wird. Es beschreibt das Lösegeld für ein Leben. Das ist der Gedanke, den die Bibel hat, wenn es von einem Lösegeld spricht. Es bedeutet, jemanden zu befreien aus einer Miserie oder von der Strafe von Sünde. Der Gedanke dahinter ist, jemanden loszulösen, jemanden frei zu binden, der zuvor gebunden war. Sofort kommt mir in die Gedanken die Frau in Lukas 13, 18. Die Bibel sagt, Satan hat sie gebunden, 18 Jahre lang. Die Bibel sagt, Jesus ist gekommen, um sie zu lösen, damit sie frei sein kann und leben kann nach dem Vorsatz, den Gott hat für ihr Leben. Jesus in unserem Text sagt, ich bin gekommen, mein Leben zu geben als ein Lösegeld. Mit anderen Worten, ich werde dich lösen, ich möchte dich lösen, ich bezahle, damit du gelöst sein kannst von deinen Fesseln, von deinen Abhängigkeiten, von deinen Angewohnheiten, von den Dingen, die dich gefangen nehmen, sodass du frei sein kannst und das Leben eines Befreiten leben kannst. Lass uns für einen kurzen Moment über den Wert nachdenken, den das Lösegeld bestimmt. Wenn du dir anschaust, was die Welt dem menschlichen Leben für einen Wert gibt, dann kommst du auf verschiedene Aspekte, wenn du eine Schnellsuche machst. Das Erste, was aufkommen wird, sind Lebensversicherungen. Haben wir gehört, Lebensversicherung. Durchschnittlich, der Wert eines Menschen, betrachtet von der Perspektive einer Lebensversicherung, ist zwischen 1,65 und 1,43 Millionen Euro. Mit anderen Worten, Versicherungen, sie schätzen den Wert von Leben ein, Mann oder Frau, zwischen 1,65 und 1,43 Millionen. Mit anderen Worten, wenn Leute fragen, hey, wie viel ist der Mensch wert? 1,6 Millionen Euro. Und das ist der Wert, den sie beziffern. Und tatsächlich, wenn du es ein bisschen weiter nachforschst, dann findest du heraus, dass wenn man dich in Einzelteilen verkaufen würde, du viel teurer bist. Ein Finger, der gesund ist, oder ein Organ wie ein Herz, eine Lunge. Je nachdem, wer es braucht und je nachdem, wie wohlhabend derjenige ist, er ist bereit, für dein Organ mehr als diesen Betrag zu bezahlen. Mehr, nur für ein Organ. Und es ist interessant, wie gesagt, wenn du es nachforschst. Aber das ist der Preis, den die Welt auf das Menschenleben gibt. Du kannst manche, und das ist witzig, ich habe es mal gelesen, vor einiger Zeit, und da waren Physiker und Biologen, und sie haben sich einen Spaß draus gemacht, die Bestandteile, die Materialien von dem menschlichen Körper einzeln sozusagen zu errechnen. Mit anderen Worten, aus wie viel Wasser besteht der Körper, wie viel Kohlenstoff besteht der Körper und die verschiedenen Materialien, aus denen der Mensch gemacht ist. Und sie kamen auf einen Wert zwischen 3 Euro und 10 Euro. Mit anderen Worten, physisch gesehen von den Materialien, wenn du sie im Geschäft kaufen würdest, um das zu erstellen, das Leben würde auf einen Wert kommen von geschätzt 10 Euro. Ich spreche von dem Wert, den die Welt gibt. Und ich weiß nicht, wie wissenschaftlich korrekt diese Zahlen sind, aber das sind Dinge, die du im Internet erfinden kannst. Aber hier ist die Welt und sie versucht, dem menschlichen Leben einen Wert zu geben. Das sind die Gedanken. Jetzt denk mit mir ein Stück biblischer. Die Bibel sagt, dass Menschen dem Leben von Jesus einen Wert gegeben haben. So, lass mich dich fragen. Gott kommt auf die Erde, Gott ist im Fleisch, was für ein Wert, mit welchem Wert würdest du ihn beziffern? Die Bibel sagt, hier ist Maria. Sie hat dort in ihrem Haus etwas, was wahrscheinlich das Wertvollste gewesen ist, was sie besessen hat. Diese kostbaren Nadeln, unschätzbares Vermögen, und sie ist bereit, es zu geben, um Jesus zu salben für seinen Tod. In Johannes 12, Maria, sie kommt, sie bringt eine Salbe, 300 Denare, und sie ist bereit, zuvor in dem Text sagt es, es war kostbare Nadel, sie ist bereit, es zu geben und sozusagen einen Wert auszudrücken. Jesus, du bist wertvoll, nichts ist zu teuer für dich. Und sie drückt damit einen Wert aus. Vergleich das mit Judas. Judas, er ist dort an diesem Platz, die Bibel sagt, Satan kam in sein Herzen und er ist an einem Platz, wo er dem Leben von Jesus einen Wert gibt, er soll ihn verraten und der Betrag, für den er Jesus verrät, mit anderen Worten, den Wert, den er dem Leben Jesus zumisst, die Bibel sagt in Matthäus 26, 15, dass er übereingekommen ist dort mit diesen und sie haben ihn für 30 Silberstücke verkauft. So, du musst wissen, 30 Silberstücke ist der Betrag laut 2. Mose 21, Vers 32, der bezahlt worden ist für einen Sklaven, um ihn freizukaufen. Mit anderen Worten, Judas, was für einen Wert gibst du Jesus? Für wie viel? Er sagt, der Betrag für einen Sklaven. Und er sieht den Wert von Jesus hier. Menschen unterschiedlichster Art, sie haben eine Idee, geben Jesus einen Wert. Hier sind verschiedene Menschen, die Jesus einen Wert geben. Was für einen Wert hat Jesus für dein Leben? Was für einen Wert würdest du ihm geben? Was wärst du bereit, für ihn zu geben? Wie viel Geld? Wie viel von deiner Zeit? Wie viel von deinem Talent, von deinem Herz, von deinem Leben, von deinem Dienst wärst du bereit, für Jesus zu geben? Judas sagt, 30 Silberlinge, der Wert für einen Sklaven. Maria sagt, Mann, das Beste, was ich habe, ist nicht gut genug. Es soll das Kostbarste sein. Aber lass uns einen Tick weiterdenken und uns anschauen, den Wert, den Gott auf unser Leben legt. Wir wissen, okay, die Welt, sie sagt zwischen 1,5 Millionen Euro, 1,4, vielleicht, wenn wir dich in Einzelteilen verkaufen, deine Organe, wir können deinen Marktwert steigern. Weißt du, die Welt, sie schaut auf Jesus und sie sagt, Moment, 300 Denare, manche sagen, ach, wertlos, lass ihn an der Seite. Lass uns anschauen, was für einen Wert Gott sieht in dem Leben von Menschen. Ich habe mal nachgeschaut, wie bei Entführungen, wenn Kinder gekidnappt werden oder Menschen gekidnappt werden, als Geiseln genommen werden. Und mich hat mal interessiert, einfach was so gefordert wird. Und sie sagen, durchschnittlich wird für einen Menschen, der entführt wird, ein Lösegeld von 1 Million Dollar, US-Dollar gefordert. So, Menschen entführen jemanden und sie erpressen eine andere Person und fordern im Durchschnitt 1 Million US-Dollar. Dann stand da eine Seitennotiz und es hieß, das ist für die Anfänger. Also solche, die anfangen, in dieses Geschäft einzusteigen, Menschen zu entführen und Lösegeld zu fordern, sie fangen im Durchschnitt bei 1 Million Dollar an. Im Guinness-Buch der Weltrekorde, da gibt es einen Eintrag über das historisch größte gezahlte Lösegeld der Welt. Und dieses Lösegeld wurde für Atahualpa, den letzten Kaiser von den Inkas, bezahlt an den spanischen Eroberer Francisco Pizarro im Jahr 1532 in Peru. Und um diesen Kaiser der Inkas freizukaufen, haben sie ein Lösegeld bezahlt, eine Halle voller Gold und Silber mit dem heutigen Geldwert von etwa 1,5 Milliarden Dollar. Lösegeld für einen Menschen. Eine Halle voller Gold und Silber im Wert von 1,5 Milliarden Dollar. Und sie waren bereit, sie haben gesagt, wir wollen unseren König der Inkas, wir wollen ihn haben, wir sind bereit, jeden Preis zu bezahlen. Das ist das historisch größte Lösegeld, wie es im Guinness-Buch der Rekorde steht. Lass mich dir sagen heute Morgen, die Bibel sagt, dass wir nicht erlöst sind durch vergängliche Dinge wie Gold oder Silber, sondern erlöst worden sind, in 1. Petrus 1,18, nicht mit verweslichen Dingen, mit Silber oder Gold erlöst worden seid, um euren eitlen, von den Vätern überlieferten Wandeln, sondern mit dem kostbaren Blut Jesus Christus als eines Lammes ohne Fehl und ohne Flecken. Gott sagt, hey, Gold und Silber sind nicht gut genug, um deinen Wert zu beschreiben. Gott sagt, ich selbst komme, werde Mensch und ich gebe mein Leben hin und damit lege ich einen gewaltigen Wert auf dein Leben. Er sagt, Gold und Silber vergeht. Der Preis steigt mit dem Markt. Er sagt aber, dein Wert ist so hoch, ich bezahle mit meinem eigenen Blut. Sagt ihr, das ist so stark im Alten Testament. Sie opfern Tiere, sie opfern Schafe, sie opfern all diese verschiedenen Dinge. Im Neuen Testament, Gott sagt, du bist so viel mehr wert. Ich komme, ich gebe mich selbst hin. Für solche, die entführt worden sind vom Satan. Für solche, die entführt worden sind, gebunden worden sind durch die Folgen und die Konsequenzen von Sünde. Gott sagt, du bist so viel mehr wertvoll. Die Bibel sagt, als wir noch Sünder waren, hat Gott den Preis für Sünde bezahlt. Er sagt, ich bringe dein Leben in Ordnung und dann schaue ich es mir an und wenn es in Ordnung ist, dann vielleicht bin ich bereit, den Preis zu bezahlen. Die Bibel sagt, als wir noch Sünder waren. Verstehst du, was für einen Wert Gott deinem Leben zumisst? Verstehst du, was Gott damit sagt? Obwohl wir sündigen, gegen Gott rebellieren, bezahlt er den Preis des Lösegelds für dich und mich. Er gibt sein Bestes, er gibt sein Alles, er gibt sich selbst für uns hin. Und ich sage dir, das macht allen Unterschied aus. Deswegen ist es egal, was die Welt zu dir sagt. Deswegen ist es egal, wie die Welt dich sieht oder was für einen Wert die Welt oder Menschen dir zumessen. In Gottes Augen, Gott sagt, ich bin bereit, mein Leben zu geben und ich habe es für dich gegeben. Das ist der Wert, den Gott auf dein Leben legt. Warum würde Gott sowas tun? Die Bibel sagt in Johannes 3, Vers 16, Gott hat diese Welt so geliebt, dass er seinen Sohn gab. Gott liebt dich, Gott liebt Menschen, Gott liebt diese Welt, die verloren und gebunden ist. Er gibt seinen Sohn. Hosea im Alten Testament, du liest von ihm, seine Frau, sie bricht die Ehe, sie geht fremd wieder und wieder und wieder, bis sie an einem Platz dort auf dem Sklavenmarkt verkauft werden soll. Hier ist Hosea und er bekommt es mit. Er könnte sagen, jetzt siehst du, wo dich das hingebracht hat. Er könnte sagen, mit dir will ich nichts mehr zu tun haben. Das wäre möglicherweise die Reaktion von uns, wenn unser Ehepartner uns wieder und wieder betrogen hätte. Irgendwann, wir hätten die Nase voll und würden sagen, hey, ich will dich nicht mehr. Hosea, er sieht seine Frau und er sagt, ich liebe dich und ich bin bereit, den Preis zu bezahlen. Nicht den Preis, den ihr für sie geboten habt, ich bezahle den vollen Preis. Weil meine Frau ist es mir wert. Ich sagte, das sind die Augen, mit denen Gott auf uns schaut. Gott sagt, ich bezahle den vollen Preis. Als Jesus am Kreuz gestorben ist, weißt du, was er ausgerufen hat? Er hat ausgerufen, es ist vollbracht. Dieser Ausdruck im Englischen, paid in full. Er hat den vollen Preis bezahlt. Er hat nicht gesagt, lass mich gucken, wie ich billig wegkomme. Er hat nicht gesagt, ich versuche ein Schnäppchen zu machen. Er hat gesagt, ich bezahle den vollen Preis, weil dein Leben ist es wert. Und ich sage dir, wenn wir das verstehen, wenn wir das ergreifen, was für ein Lösegeld bezahlt worden ist für uns, das ist so viel größer als das Lösegeld für den Kaiser der Inkas. Ich sage dir, wenn du einen Eintrag machen willst, dann nimm den Eintrag ins Guinness Buch der Weltrekorde. Jesus Christus, der das sein Leben gegeben hat als ein Lösegeld für viele, damit Menschen das Leben eines Erlösten leben können. Lass mich zum Schluss über genau dieses sprechen. Warum in unserem Text, das habe ich mich gefragt, heißt es, er kommt, um zu dienen, sein Leben zu geben als ein Lösegeld für viele? Warum heißt es hier nicht für alle? Warum heißt es hier, er kommt nicht, um bedient zu werden? Nochmal, die Jünger waren, ihre Gedanken sind irgendwo entführt worden und sie sagen sich, oh Mann, was springt für mich dabei raus? Jesus sagt, nein, es geht nicht darum, bedient zu werden, sondern um zu dienen. Also, aber dann sagt Jesus, sein Leben zu geben als ein Lösegeld für viele. Wir wissen, Gottes Herzen ist es, dass alle Menschen errettet werden. Wir wissen in 1. Timotheus 2,4, er will, dass alle Menschen errettet werden, zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Denn Gott ist einer und ein Mittler zwischen Gott und dem Menschen, Jesus Christus, der sich selbst gab zum Lösegeld für alle, wovon das Zeugnis zu seiner Zeit verkündet werden soll. So, wir wissen, Jesus gab sein Leben als ein Lösegeld für alle. Aber warum sagt Jesus hier in unserem Text, er gibt sein Leben als ein Lösegeld für viele? Ich vermute zum einen, weil nicht jeder glaubt dem Opfer, das Jesus gezahlt hat. Nicht jeder vertraut auf dieses Lösegeld und manche versuchen, sich selbst frei zu kaufen. Oh Mann, ich habe mich in diese schwierige Situation gemacht und ich muss mich da selbst irgendwie wieder rausbringen. So oft höre ich Leute sagen, Moment, ich habe gesündigt, ich habe es mir verzockt und ich muss die Sache selber in Ordnung bringen. Hey Bruder, Schwester, Freund, weißt du, wenn du in Sünde gebunden bist, wenn du entführt und gegeißelt bist und nicht frei bist, ich sage dir, du befreist dich nicht selbst aus dieser Geiselei von Sünde. Du kannst dich nicht selbst befreien, es braucht jemand, der ein Lösegeld für dich bezahlt. Das ist, was Jesus getan hat. Also wir können uns selbst nicht erlösen, aber manche Menschen glauben das nicht. Manche würden es ablehnen für sich und sagen, nein, danke, ich glaube etwas anderes. Aber vielleicht sagt Jesus auch hier zum Lösegeld für viele, weil nicht alle, für die Jesus das Lösegeld bezahlt haben, leben auch das Leben eines Erlösten. Denk drüber nach, was ich am Anfang gesagt habe. Unser Mann in der Illustration, er ist gestorben, er hatte keine Chance, sein Leben zu ändern. Er hatte keine Chance zu sagen, Mann, ich tue Buße, wie konnte ich meiner Frau untreu sein, wo hat es mich hingebracht. Er hatte keine Gelegenheit, er war tot. Wir sind erlöst worden, ein Lösegeld ist bezahlt worden. Wir verstehen, es hat einen gewaltigen Wert auf unser Leben gebracht. Aber wir könnten mit weit weniger leben, als dem Leben, das wir als Erlöste haben können. Was so erstaunlich ist, nicht jeder, der erlöst ist oder für den das Lösegeld bezahlt ist, will oder lebt auch wirklich das Leben eines Erlösten. Ich habe mich erinnert, weil ich habe in der Vergangenheit Geschichten gehört von Menschen, die entführt worden sind und nicht frei sein wollten. Kannst du dir das vorstellen? Menschen, die sind entführt worden und irgendwie sie entwickeln Sympathien zu ihrem Entführer und obwohl da Anstrengungen sind, diese Person zu befreien, sagen sie, nein, ich will lieber bei meinem Entführer bleiben, bei der Person, die mich entführt hat. Sie nennen es heute das Stockholm-Syndrom. Schon mal gehört? Stockholm-Syndrom gibt es in der Psychologie. Es kommt aus dem Jahr 1973, wo ein Bankräuber namens Jan-Erik Olsson in eine Bank eingebrochen ist und dort Geiseln genommen hat. Und während sie dort gewesen sind, sich verschanzt haben, etwas ist passiert zwischen den Geiseln und dem Bankräuber, dass sie angefangen haben, dem Bankräuber mehr zu vertrauen als der Polizei. Und sie haben den Medien gesagt, guck mal, wir haben mehr Angst davor, dass die Polizei uns umbringt, als der Geiselnehmer. Wir vertrauen dem Geiselnehmer mehr als der Polizei, die uns befreien will. Sie wollten nicht befreit werden. Es ist erstaunlich, du findest Geschichten und ich war erstaunt. Ich habe nur eine Schnellsuche gemacht. Natascha Campus, sie sagen, als ihr Entführer Selbstmord begangen hat, sie hat angefangen zu weinen, sie hat es bedauert. Hier ist jemand, der sie entführt hat, ihr die Freiheit genommen hat, aber als er gestorben ist, sie fängt an, ihn zu bedauern. Da ist ein Kidnapper gewesen, der eine Frau entführt hat und sie sagt, der Kidnapper behandelt mich besser als mein Ehemann. Ich bleib bei ihm. Sie wollte nicht befreit sein. Sie wollte nicht das Leben eines Erlösten leben. Aisha, Jeremia, sie ist befreit worden und das nächste, was sie tut, sie kehrt zurück zu dem Mann, der sie zuvor entführt hat. Sie wollte nicht das Leben von einem Erlösten. Nein, sie wollte bei dem Entführer bleiben, Elizabeth Smart. Sie hat die Gelegenheit zu entkommen nicht genutzt. Sie wollte nicht dieses Leben eines Erlösten. Nochmal, Jesus Christus hat den Preis für Sünde bezahlt. Er hat das volle Lösegeld für uns bezahlt. Er hat den Fluch von Sünde gebrochen. Wieso würden wir nicht in Freiheit leben wollen? Wieso würden wir nicht alles ausnutzen, was wir können, in dieser Freiheit, in dieser neuen Freiheit, die Christus uns gibt, und das Leben eines Erlösten leben wollen? Ohne Gebundenheit, sondern in voller Freiheit. In Jesus Christus. Nicht unsere eigenen Vorteile suchen, sondern das Leben genießen, das Christus uns ermöglicht hat. Es zeigt uns zum Schluss, dass das Leben eines Erlösten unsere Entscheidung ist. Das Leben von einem Erlösten kann folgendermaßen aussehen. Paulus, er spricht von einer veränderten Denkweise, von einer Veränderung im Leben. Er sagt in Römer 12,1, ich ermahne euch, Brüder, durch die Erneuerung Gottes, eure Leiber darzustellen als ein lebendiges, ein heiliges, Gott wohlgefälliges Schlachtopfer, welches euer vernünftiger Dienst ist. Seid nicht gleichförmig der Welt, werdet verwandelt durch die Erneuerung eures Sinnes, dass ihr prüfen mögt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Er sagt mit anderen Worten, das Leben von jemandem, der erlöst ist, kann ein Leben sein, dessen, wie soll ich sagen, Gesinnung rein ist. Wir müssen nicht den Lügen der Welt glauben, den neuesten Trends folgen, unsere Gedanken irgendwo in eine falsche Richtung ziehen lassen. Nein, unser Gewissen, unsere Denkweise kann reingewaschen sein durch das Blut von Jesus Christus. Wir müssen nicht länger Sklaven der Sünde sein, Sklaven von der Meinung von anderen Menschen sein. Wir müssen nicht länger Sklaven von unseren Gefühlen sein oder unseren Emotionen, sondern wir können frei sein in Jesus Christus, in seinem Wort Verheißungen finden, unter seiner Predigt wirklich Befreiung finden für unsere Leben, unsere Familien, für unsere Umstände und siegreich leben. Paulus spricht von einem veränderten Leben in 1. Korinther 6,20, wenn er sagt, ihr seid um einen Preis erkauft worden, verherrlicht Gott in eurem Leben. Wie sieht das Leben von jemandem aus, der erlöst ist, der befreit worden ist von Gebundenheit? Er ist verändert in der Denkweise, in dem Handeln verändert, sein Leben ist neu. Da ist etwas in ihm, das Gott verherrlichen möchte. Paulus sagt, ob ihr esst oder trinkt, was immer ihr tut, tut alles zur Ehre Gottes. Etwas in dem Leben von jemandem, der verändert worden ist, der befreit worden ist, möchte nicht nur Dank ausdrücken, sondern möchte zur Ehre leben. Die Bibel sagt, also Jesus, er hat Menschen getroffen, er hat ihnen die Schuld vergeben, hat sie geheilt. Und was waren die Worte, die er so vielen mit auf den Weg gegeben hat? Geh und sündige nicht mehr. Hey, du bist befreit von deiner Schuld, befreit von deiner Scham, befreit von deiner Sünde. Aber geh und tu nicht das Gleiche, geh und sündige nicht mehr. Lebe das Leben eines veränderten Menschen. Die Bibel erbaut uns, wenn sie sagt in 2. Korinther 5, Vers 17, ist jemand in Christus Jesus, ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen und Neues ist geworden. Das Leben von jemandem, der erlöst ist, ist ein neues Leben in Jesus Christus, ein verändertes Leben. Wir sind nicht mehr die Gleichen. Bruder, Schwester, das Lösegeld ist bezahlt, wir haben es geglaubt, wir sind nicht mehr die gleichen, die wir gewesen sind, an dem Tag, an dem Jesus uns erkauft und errettet und aus der Sünde gezogen hat. Unser Leben hat sich vorgeformt und verändert und Christus wirkt noch immer in uns. Das Leben von jemandem, der erlöst ist, Jesus sagt, er ist nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen Und wir verstehen, also wir können unser Leben nicht geben als ein Lösegeld für andere. Also das ist nicht der Punkt hier. Tatsächlich, das ist nichts, was wir im Tausch für unsere Seele bringen könnten. Aber wir können ein Leben leben als Erlöste, das Jesus Christus dient. Jemand hat gesagt, wenn Jesus bereit war, für dich zu sterben, bist du bereit, für ihn zu leben? Unter euch soll es nicht so sein, Jesus in dem gleichen Kontext von unserem Text, sondern wer groß unter euch werden will, soll er Diener sein und wer irgend unter euch der Erste sein will, soll er Knecht sein. Jesus hat uns ermutigt, seinen Fußstapfen zu folgen, der eine des anderen Lasten zu tragen. Also wir können Jesus Christus dienen. Wir können heute Morgen an diesem Altar kommen und sagen, Gott, du hast mein Leben so geliebt, du hast meinem Leben so einen Wert gegeben. Ich danke dir dafür. Und ich weiß, ich kann meine Errettung nicht bezahlen mit keinem Silber, mit keinem Gold, mit keiner Handlung, die ich tue. Aber was ich tun möchte, ich möchte für dich leben. Ich möchte, dass mein Leben dich verherrlicht. Meine Worte dich verherrlichen. Mein Leben, was ich tue. Und hilf mir zu erkennen, hilf mir, wie kann mein Leben dich verherrlichen. Du bist für mich gestorben. Ich möchte für dich leben. In Psalm 107, Vers 1 heißt es, preist den Herrn, denn er ist gut, seine Güte währet ewiglich. So sollen sagen die Erlösten des Herrn. Ich liebe diesen Vers, es gibt einige Lieder davon in Englischen, die sagen, let the redeemed of the Lord say so. Solche, die erlöst worden sind, die es verstanden, ergriffen, erkannt haben. Weißt du, sie preisen den Namen Jesus. Sie sagen, oh Jesus, du hast mich erlöst aus meiner Gebundenheit, erlöst von meiner Sündenschuld. Du hast den vollen Preis, dein Leben als Lösegeld gegeben, mein Mund soll dich verherrlichen. So zum Schluss die Frage für dich und mich heute Morgen an diesem Altar. Wie können wir diesem Beispiel von Jesus folgen, der gesagt hat, ich bin nicht gekommen, um zu dienen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen, um mein Leben als ein Lösegeld zu geben für viele. Wie können wir seinem Beispiel zu dienen folgen und unser Leben so leben, dass es anderen Menschen dient? Ich will dich herausfordern, heute Morgen an diesem Altar Gott zu suchen und zu sagen, Gott, sprich du zu mir, hilf mir, dass ich mein Leben lebe als jemand, der versteht, was es bedeutet, erlöst zu sein. Mit meinem Leben will ich dich verherrlichen heute Morgen. Für einen kurzen Moment, lass uns so halb danach in die Augen schließen. Amen. Ich danke dir heute Morgen für deine Zeit, für dein offenes Ohr, für deine Geduld mit mir. Hier, was ein erstaunlicher Vers. Es ist so beeindruckend, es ist so nah, so wahr, so überwältigend, was Jesus getan hat und den Wert, den er auf unser Leben legt. Also die Welt hat verschiedene Vorstellungen von dem Wert von Menschenleben. Die Welt hat eine Vorstellung von dem Wert von Jesus und viele verwechseln es mit Religion. Aber heute Morgen solche, die errettet sind, solche, die erlöst sind, solche, die es in Anspruch nehmen, das Lösegeld ist bezahlt und ich kann frei sein und ich will nicht zurück in mein altes Leben. Ich will nicht zurück in Gebundenheit. Ich will nicht zurück unter die Macht von dem Entführer. Sie können in Jesus Christus das Leben eines Erlösten leben. Und du bist hier heute Morgen gebunden in Sünde, gebunden in Denkweisen, gebunden in Angewohnheiten, vielleicht getrieben durch eigene Verlangen, getrieben durch Lüste oder Selbstsüchte. Und jetzt hat dich an einen Platz gebracht, wo du wie gefangen bist. Du bist eine Geisel deiner Gefühle. Du bist eine Geisel der Meinung von anderen. Du bist eine Geisel von Emotionen, wie Furcht oder Zorn. Wie Stolz oder Neid, Verzweiflung, Einsamkeit, Traurigkeit. Heute Morgen Jesus Christus, er hat den Preis bezahlt, damit du frei sein kannst. Wenn du hier bist und Sünde bindet dein Leben, trennt dich von Gott. Die Bibel sagt, du kannst dieses Lösegeld für dich in Anspruch nehmen, wenn du Jesus Christus als deinen Erretter bekennst und Buße tust von deiner Sünde. Zu sagen, Gott, vergib mir, ich habe Fehler gemacht und ich sehe es, ich erkenne es. vergib mir, wasch mich rein, mach mich frei. Und ich sage dir, Jesus Christus würde alle deine Schuld vergeben, würde dich reinwaschen, weiß wie den Schnee, und dir helfen, dein Leben zu leben. Das ist ein Segen in der Verheißung, die Gott hat für dich. Du bist hier heute Morgen, du bist nicht in Ordnung mit Gott. Sünde trennt dich. Sünde bindet dich. Sünde zerstört dein Leben, deine Gesundheit, deine Ehe, deine Finanzen. Sünde macht dich kaputt. Drängt dich in die Enge. Und du sagst nicht länger. Willst du deine Hand heben? Du brauchst Befreiung von Schuld, von Sünde. Jesus Christus liebt dich. Ganz schnell heb deine Hand. Nicht errettet. Vielleicht bist du zurückgefallen. Gott schaut in Herzen. Gott sieht Menschen. Und Gott möchte helfen. Ganz schnell heb deine Hand. Irgendjemand? Aber dann möchte ich meinen Aufruf ändern heute Morgen. Und ich spreche zu solchen, die erlöst sind. Erlöst durch das Blut von Jesus Christus. Er kauft um einen Preis, wie Paulus es sagt. Wir wachsen mehr und mehr in dem Verständnis, was es bedeutet hat, Jesus, dein Leben als ein Lösegeld für uns, was ein Opfer für uns. Nicht, weil wir es verdient haben, noch nicht mal, weil wir im ersten Moment danach gefragt haben, die Bibel sagt, als wir noch Sünder waren. Aber vielleicht bist du hier und du sagst, wenn ich es genau betrachte, dann lebe ich gar nicht das Leben eines Erlösten. Aber heute Morgen, du könntest an diesen Altar kommen und sagen, Gott, hilf mir, deinem Beispiel zu folgen. Und nicht, dass ich mich selbst opfere in den Tod, damit irgendjemand anders lebt. Wir verstehen Jesus, die Bibel sagt, ein Mittler. Er hat den Preis ein für alle Mal für unsere Sünde bezahlt. Wir kaufen unsere Errettung nicht. Das ist nichts, was wir hinzufügen können. Das ist klar, wir verstehen das. Aber dennoch könntest du heute Morgen im Gebet an diesem Altar Jesus fragen. Mein Leben als ein Leben des Erlösten. Jesus, wie kann ich mit meinem Leben dir dienen? Wie kann mein Leben ein Segen sein für andere, so wie du ein Segen gewesen bist? Wie kann ich deinen Fußstapfen folgen? Heute Morgen, der Altar ist offen. Komm, finde einen Platz. Nimm die Zeit. Gott spricht zu dir und du sagst, oh Mann, Jesus, ich will dir danken. Let the redeemed of the Lord say so. Die Erlösten des Herrn, was sie sprechen, ist aus. Wir sagen Danke, wir preisen Gott, wir heben unsere Stimmen in Anbetung, in dem Lobpreis. Wir sind erlöst. Selbst wenn wir uns nicht so fühlen, in manchen Plätzen Gott zu loben und zu preisen, wir preisen seinen Namen. Wir geben ihm mal die Ehre, bringen ein Opfer von Anbetung, ein Opfer von Lobpreis. Andere Zeiten sind so froh, so dankbar und es fällt uns so leicht. Aber heute Morgen, was würde passieren, wie würde dein Leben aussehen, sich verändern, wenn du sagst, Gott, hier bin ich und ich möchte leben für dich. Ich möchte, dass du in mir und durch mich lebst. Du bist für mich gestorben, ich werde für dich leben. Hilf mir, ein Segen zu sein. Nicht die Denkweise zu haben, was dient mir, sondern mein Leben zu geben zum Segen. Mein Morgen. Der Altar ist offen, Gott hat zu dir gesprochen, du findest einen Platz. Machst Dinge fest und persönlich mit Gott. Oh, Shikiri Andaramandi Kitoriri Alarabas Andaramandai.